Ostern ist schon 2 Wochen vorbei und der Herr lebt immer noch. Amen. Okay. Ich freue mich so sehr heute Morgen, dass ich zu euch was teilen darf. Und ich war herausgefordert, als die Uli mich gefragt hat, hey, kannst du dazu was sagen? Zur Auferstehungskraft. Ja, klar. Okay. Das ist mal eine Herausforderung, genau, weil die Auferstehungskraft, wir haben sie heute Morgen schon gehört in der Einleitung, wir haben es im Gebet schon wahnsinnig bewegt heute Morgen und es war für mich schon bewegend, allein in der Gebetszeit vor dem Gottesdienst zu sein und zu merken, wie diese Auferstehungskraft ja einen Unterschied in unserem Leben macht oder sie manchmal doch nicht macht, aber sie eigentlich machen sollte. Und ich war gerade im Lobpreis, war ich so stark daran erinnert, dass ich da gerne schon mit uns nochmal auch nochmal einen anderen Teil der Bibel gehen möchte, bevor ich dann mit diesem Thema starte. Wenn wir über die Auferstehungskraft sprechen, dann sprechen wir von etwas, was menschlich unvorstellbar, gar nicht greifbar, also faktisch unmöglich ist. Dass etwas, was tot ist, wieder lebendig wird. Ich habe mir kurze Zeit überlegt, ob ich mir im Baumarkt so ein Bäumchen kaufe, das hier hinstelle, die Säge mitbringe und es heute Morgen absäge und hier hinschmeiße. Dann, das wäre dann so verschwenderisch gewesen, aber es hilft einfach manchmal zu sehen, wenn was tot ist, wenn was kaputt ist, Feierabend, Ende ist, dann ist dieses, jetzt, dann lassen wir es 3 Tage hier liegen oder von mir aus auch bis nächsten Sonntag und dann sprechen wir mal darüber, was wir jetzt aus dem machen, damit es wieder lebendig wird. Dann sind wir wirklich bei diesem Unterschied von Leben und Tod, oder? Ja, auch wenn wir die Blumen schneiden und dann in die Vase stellen und sie nochmal eine Weile gut sind, die einen länger, die anderen kürzer, dann werden sie aber irgendwann. Ja? Und wenn wir von dieser Auferstehungskraft sprechen oder von der Auferstehung überhaupt, der Toten, dass das Leben den Tod besiegt, dann sprechen wir für etwas, was nicht mit unserem menschlichen Kraft machbar und möglich ist. Und es beruhigt mich ein Stück weit. Das zeigt aber auch, dass dieser Gott, von dem wir gerade gesungen haben, er ist heilig, er ist würdig, dass er wirklich so außergewöhnlich, unglaublich, wahnsinnig heilig und schön ist. Und wenn wir dann sein Wort nehmen, die Bibel, und wir lesen hier drin Dinge, und wir lesen heute einiges, weil ich uns heute sehr viele Sachen mitgebracht habe, damit wir ein bisschen die Bibellese nachholen, die vielleicht der eine oder andere verpasst hat, ich manchmal auch. Danke, Evo, dass du lachst. Ja, das ist, manchmal beißt uns ja unser Gewissen, gell? Jetzt haben wir wieder die 5 Minuten zu wenig das oder die 5 Minuten zu wenig das und dann, ja. Vielleicht hilft es ja, wenn man manche Sachen ein bisschen nachholt. Ich helfe uns heute Morgen, gilt immer für mich selber, ich predige immer zuerst zu mir selber. Ja, ich kann auch so hinstehen. Aber ich möchte kurz über diesen Gott sprechen, der Tote auferweckt, der den Tod überwindet, aufersteht und heute noch lebt. Weil da steht nämlich, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Und es geht dann immer so weiter. Und dann kommt der Mensch und muss das fassen, das ist nicht fassbar. Dass aus etwas, wo gar nichts ist, etwas wird und daraus noch Leben und in dem Leben sind noch Sachen drin, wie Emotionen, wie Begeisterung, wie Gefühle. Also ich liebe diesen Vergleich zwischen der Schöpfung und der Evolutionstheorie. Es ist gut, dass es nur Theorie heißt, weil es so weit weg ist von allem, was man aus meiner Sicht glauben kann. Dafür brauchen wir viel größeren Glauben, um das zu glauben. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir vom ersten Moment an, wenn wir in das Wort Gottes schauen, wissen, hier spricht einer, ein Schöpfergott, der über allem erhaben ist, der von außen gewirkt. Er hat die Welt geschaffen, er hat das All geschaffen, alles, was wir sehen, spüren, schmecken. Und deswegen ist er so unfassbar viel größer. Und das genieße ich, weil dann weiß ich, okay, wenn da einer ist, der all das kann, dann wird es auf einmal für mich überhaupt nur möglich, dass Auferstehung auch möglich ist. Weil wenn ich mir überlege, mit welcher Kraft könnte denn der Tod zum Leben werden, ist es für mich, ist diese Kraft nicht vorstellbar. Also muss sie von jemandem kommen, der genauso unvorstellbar groß ist. Und das ist mein Gott. Und ich habe deswegen das aufgeschlagen, weil ich gerne kurz was machen möchte. Ich möchte euch zumindest mal sagen, was ich glaube zu den ersten Tagen, wo Gott die Welt geschaffen hat. Da wird ja viel spekuliert, ja, wer weiß, wie lange früher ein Tag war und vielleicht lagen ja doch Jahrmillionen dazwischen oder sowas. Aber wisst ihr, wenn ich lese, dass Gott sagt, ein Tag ist und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, es wurde Morgen, es wurde Abend, ein Tag. Und dann schafft Gott an einem Tag etwas und sagt am Ende, erster Tag fertig, das habe ich gemacht. Dann hat er es an einem Tag gemacht. Und wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann liegt es an mir, aber nicht an ihm. Versteht ihr das? Wenn Gott sagt, und dann hat er die Fische gemacht und das und das und das und da kommt eine ganze Liste und ich denke mir, wie will man das an einem Tag machen? Und ich kann es mir nicht, ich muss es mir gar nicht vorstellen, weil ich bin ja nicht Gott. Aber er sagt, er hat es gemacht an einem Tag und er beschreibt vorher den Tag. Das ist das Erste, was er macht. Er hat das Licht geschafft. Und dann kam der Abend und dann kam der Morgen, ein Tag. Und dann beschreibt er in der Folge, was er am ersten Tag macht. Und wir fangen an zu sagen, ja, was ist denn ein Tag? Ein Tag ist ein Tag, er hat ihn vorher beschrieben. Und ich denke manchmal, die Bibel, ja, wir müssen Dinge verstehen. Und nicht alles verstehen wir gleich und sofort. Aber was wir von Anfang an verstehen können, ist, dass das außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. Wenn ich mir vorstellen will, als Schwabe, als eifriger Schwabe und auch als schaffiger Schwabe, dass ich an einem Tag so etwas machen könnte, dann ist das unvorstellbar, oder? Egal wie groß dein Gärtle, deine Küche, dein Keller, egal ist, ja, das ist nicht machbar. Und deswegen brauchst du schon von Anfang an einen, der das kann. Und deswegen ist es gut, wenn man am Anfang gleich mal eingenordet wird und merkt, okay, wenn ich jetzt dieses Buch lese, am Anfang schuf Gott, dann sprechen wir von diesem Gott, der von Anfang an über allem steht. Ist gut, oder? Es entspannt mich total. Ja, ich muss es nicht fassen können, alles. Ich will es verstehen. Ich will lernen. Ich will weitergehen. Heute Morgen, Carly, du hast gebetet heute Morgen, dass es mit Gott unterwegs ist, ist wie ein Training. Gell? Hast einen Tag und nach einem Tag Training ist es vielleicht besser. Das Gottesdienst heute Morgen ist für uns ein Tag Training. Ein Tag trainiert. Im Fußball ist meistens besser, wie ein Tag nicht trainiert. In anderen Dingen des Lebens auch. Ja, also lasst uns heute Morgen Gott begegnen und lasst uns von seinem Wort etwas hören. Und wir steigen ein in das Thema Auferstehungskraft. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir über Auferstehungskraft sprechen, dass wir hauptsächlich von dir sprechen. Wir sprechen von dem, was du getan hast und von dem, was dir möglich ist. Du bist Gott und du bist größer. Du bist höher als alles andere. Herr, wenn wir hier singen, dann singen wir von jemandem, von dem wir wissen, dass er über allem steht. Und das möchten wir heute Morgen proklamieren, auch mit unserem ganzen Leben. Und möchten schauen, was die Auferstehungskraft mit uns macht. Und Herr, so bitte ich dich jetzt, dass wenn wir durch dein Wort durchgehen, dass du in unseren Herzen was aufschließt. Bei jedem das, was dran ist, segne du uns. Amen. Ich lese mal ein bisschen für uns, okay? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe es nicht vorbereitet, ich habe es nur rausgesucht. Ich fange an im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und wir sprechen jetzt von Auferstehung. Wir sprechen jetzt gerade immer von Tod zu Leben. Okay? Das, was wir jetzt an Ostern gefeiert haben, wir sprechen jetzt mal von Tod zu Leben. Da formte Jahwe Gott den Menschen. Er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Da will ich gleich mal anfangen, damit wir gleich mal überlegen, woher kommt denn das Leben überhaupt? Ja, also wenn wir zum ersten Mal von Tod zu Leben sprechen, dann sprechen wir von, ich sage immer so schön gern, Eimer Dreck. Nehmen wir mal mich, ja, nicht, dass jemand nachher denkt, ich habe einen schlechten Vergleich gemacht. Ja, das ist für mich unvorstellbar und ich liebe diesen Comic, den gab es mal, wo diese Wissenschaftler, diese Wissenschaftler zu Gott kommen und sagen, Gott, guck mal, wir haben hier einen Eimer Dreck. Wenn wir aus dem einen Menschen machen, der lebt, genauso wie du, müssen wir dich ja nicht mehr anbeten. Akzeptierst du uns dann auf gleich? Sag Gott, klar, das mache ich. Und die Wissenschaftler drehen sich um, laufen mit ihrem Eimer los und sagen, Gott, halt, stopp, noch einen Moment. Nehmt bitte euren eigenen Dreck. Ja, und das ist für mich Gott. Ja, zack. Ja, also er nimmt nicht nur die Erde und macht daraus einen Menschen, sondern er hat die Erde gemacht. Davor kommt der Schöpfungsbericht. Er hat alles gemacht. Ja, und er macht auch den Menschen. Und das ist so schön. Ja, und wir gehen ein Stück weiter. Vers 21. Könnt ihr mal schön nachlesen. Da ließ Jahwe einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der anderen Seite baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Ja, also ich habe heute Morgen auch schon ein Stück Fleisch in der Hand gehabt. Das kocht gerade. Tafelspitz. Wartet, bis ich heimkomme. Stand schön durch. Aber daraus etwas zu machen, außer jetzt Geisburger Marsch, ist für mich wieder unvorstellbar. Das ist so tot und Gott macht nochmal. Dieses Wunder von Tod zu leben scheint für Gott so ein Nichts zu sein. Es ist so, ja, für uns ist es eine große Sache, weil der Tod uns manchmal einen Schreck bringt oder auch in Not stürzt. Und wer mit dem Tod konfrontiert ist, für den ist es keine kleine Sache. Aber für Gott scheint es so ein, das liest man einfach so drüber weg, aber er macht es einfach. Und jetzt möchte ich uns in drei Geschichten mit hineinnehmen. Ich lese die auch hier raus, geschwind. Wo Jesus, als er hier war auf der Erde, gewirkt hat. Einige Zeit später ging er begleitet von seinen Jüngern und einer größeren Menschenmenge nach Nain. Als er sich am Stadttor näherte, kam ihm ein Trauzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Menschen aus der Stadt begleiteten die Mutter. Als der Herr die Witwe sah, wurde er von tiefem Mitgefühl ergriffen. Weinet nicht, sagte er zu ihr. Da trat er an die Bahre, berührte sie, die Träger blieben stehen. Junger Mann, ich befehle dir, steh auf, sagte er zu dem Toten. Da setzte sich der Tote auf und fing an zu reden und Jesus gab ihm seiner Mutter zurück. Alle wurden von Angst und Ehrfurcht gepackt. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Heute hat Gott sein Volk besucht. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hat, verbreitete sich im ganzen jüdischen Land und darüber hinaus. Lukas 7, findet ihr das? Ab Vers 11. Jetzt lese ich aus Kapitel 8, ein Stückchen weiter vorne. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihm eine große Menschenmenge, denn sie hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Synagogenvorsteher zu ihm namens Jairus. Er warf sich vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von 12 Jahren, im Sterben lag. Jetzt kommt ein kurzer Einschub, den lese ich nicht, weil dann kommt die blutflüssige Frau. Jesus wird aufgehalten. Während Jesus noch mit ihm sprach, kam jemand aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Rabbi nicht weiter bemühen. Jesus hörte es aber und sagte zu dem Vorsteher, hab keine Angst, vertraue mir, dann wird sie gerettet werden. Er ging in das Haus, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Eltern des Kindes. Das ganze Haus war voller Menschen, die laut weinten und das Mädchen beklagten. Hör auf zu weinen, sagte Jesus zu ihnen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Doch Jesus fasste es bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da kehrte das Leben in das Mädchen zurück und es stand gleich auf. Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was da geschehen war. Aber Jesus verbot ihnen, andere davon zu erzählen. Wahnsinn, oder? Ich finde, das sind keine normalen Geschichten, die ich aus dem Alltag erzähle. Also wenn ich unterwegs bin, so. Ich lese nochmal schnell in Johannes 11, ab Vers 14. Da sagte er es ihnen ganz offen, also Jesus, Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Ja, gucke ich kurz, wo es weitergeht, in Vers 40. Auch dann kommt eine Geschichte, sie kommen ihm entgegen und es wird diskutiert und alles hin und her. Jesus erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße in Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Macht ihn frei und lasst ihn gehen, sagte Jesus. Er ist total irre. Ich finde, man liest diese Wunder und die Kapitel dazwischen in den Evangelien, die ersten, die sind ja voll von weiteren Wundern, ob das Speisungswunder, Heilungswunder und dann immer wieder so kleine Sätze, alle, die sie zu ihm brachten, heilte er und er heilte alle. Und dann dieser Dialog zwischen den Jüngern vom Johannes und den Jüngern von Jesus, wo sie sagen, ja, die Jünger vom Johannes überlegen sich, wer ist denn dieser Jesus? Und sie gehen hin und fragen ihn und er sagt dann, geht wieder zurück zum Johannes und erzählt ihm, was ihr gesehen habt. Blinde sehen. Und dann heilte er besonders viele Blinde. Und alle, die kamen, wurden geheilt. Und Tote wurden auferweckt. Und die Jünger vom Johannes gehen zurück und sagen, da ist aber was los. Hey, das ist die Kraft von etwas, was tot, was kaputt, was zerstört ist, wird wiederhergestellt. Und über diese Kraft möchten wir heute Morgen sprechen. Die Geschichten sprechen für sich, finde ich. Und ich möchte noch eine lesen, die mir auch ganz besonders gut gefällt. Ja, ich habe ja gesagt, ich lese heute viel, das ist halt auch so. Ich mache es wahr. Lukas 23, Abvers 39. Auch genial, jetzt sind wir wieder an Ostern. Jesus wurde verurteilt und er hängt am Kreuz und wird verspottet. Einer der beiden Verbrecher höhnte. Bist du nun der Messias oder nicht? Also, wenn man die Geschichten, die Jesus auf dieser Erde mit den Menschen erlebt hat, den Einzug nach Jerusalem, als was wurde er denn gefeiert? Als der er war, er hat all diese Wunder getan und die Menschen haben es gesehen. Manche haben es nicht ertragen. Ganz oft im Zwiegespräch mit den Pharisäern und Sadduzäern, wo er Wunder getan hat, wo sie ihm nicht widerstehen konnten, dann haben sie Mordpläne geschmiedet und gesagt, nein, der muss weg. Ja, das ist zu viel, die Leute folgen ihm ja alle nach. Aber dann sagten sie, da sagte der, dann hilf dir doch selbst und auch uns. Doch der andere fuhr ihn an. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide bekommen den Lohn für das, was wir getan haben, aber der da nicht. Er hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, dass du noch heute mit mir im Paradies sein wirst. Hey, wie herrlich ist das, wenn du im Tod, und er hing schon, wenn du im Tod gesagt bekommst, noch heute Abend, ja, also das ist jetzt perspektivisch für mich greifbar, heute Abend ist für mich greifbar, ja, das ist der Abend, wo ich morgen wieder schaffen muss, ist nicht so lang hin. Heute Abend noch wirst du mit mir im Paradies sein. Welche Hoffnung der Auferstehung. Da sagt dir einer, der Tod hat keine Macht über mich und dich nehme ich gleich mit. Dein Gott sagt dir, der Tod hat keine Macht über mich und dich nehme ich gleich mit, wenn du es willst. Das ist irre. Und ich habe mir überlegt, soll ich zu den Geschichten überhaupt noch was sagen? Ich mach's. Der Gott, an den ich glaube, an den wir glauben, ist der Gott über Leben und Tod. Der Gott, an den wir glauben, starb, damit wir leben. Überall ist Tod und dann Leben. Der Gott, an den ich glaube, ist ein Gott der Lebenden. Und dazu lese ich uns schon wieder was. Und zwar Lukas 20. Die Auferstehung war ja zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern ein ewig währendes Thema. Paulus hat es einmal ganz scherzhaft benutzt, indem er vor dem Hohen Rat angeklagt war und er gesagt hat, aufgrund meiner Hoffnung auf die Auferstehung stehe ich heute vor euch. Was hat er damit gemacht? Er hat die beiden Parteien aufeinander losgelassen, weil die einen haben gleich gesagt, ja, wir glauben daran, der hat recht, es gibt Engel und es gibt die Auferstehung. Und dann war der Paulus nicht mehr so wichtig. Die haben dann sich zerfetzt. Also die Auferstehung war immer so ein Thema und die beiden Parteien, die der Pharisäer und der Sadduzäer, die haben sich ja auch gerne mit Jesus angelegt, also mal im Wortgefecht. Sie waren ja die Schriftgelehrten, sie waren die, die sich ausgekannt haben. Und ich lese ab Lukas 20, ab Vers 27. Da kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese religiöse Gruppe behauptete, es gebe keine Auferstehung nach dem Tod. Sie fragten, Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Darauf nahm der zweite Bruder die Witwe zur Frau, doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Nach ihm der dritte und so alle 7. Sie heirateten Frauen, hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein? Denn alle 7 waren ja mit ihr verheiratet. Jesus sagte zu ihnen, heiraten ist eine Sache für die gegenwärtige Welt. Aber die Menschen, die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen und von den Toten auferstehen, werden nicht mehr heiraten. Sie können dann auch nicht mehr sterben. Ist cool, gell? Ist ein kleiner Nebensatz. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose angedeutet. Ja, das ist ja jetzt ein Schlag ins Gesicht, ja? Das sind die Verfechter vom Gesetz, von den Ordnungen Moses. Alles, was es zu Mose zu wissen gibt, ja, wenn jetzt die Sadduzäer kommen und sagen sie, wir Sadduzäer, hier Mose, unser Vorfahre, wir wissen alles und grundsätzlich ist mal jeder, der hier steht, der nichts weiß. Ja, und jetzt wollten sie das wollten sie jetzt wieder klarstellen, ja, wir wissen das, du weißt nichts. Und jetzt kommt Jesus und argumentiert mit Mose, finde ich klasse. Ja. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose angedeutet, als er in der Geschichte vom Dornbusch den Herrn, jetzt wie spricht Mose den Herrn an? Als Mose seinem Gott begegnet, sagte er, als den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs bezeichnete er. Er ist also nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Wow, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige von den Gesetzesgelehrten, Rabbi, das war eine gute Antwort. Super, oder? Denn sie wagten es nicht mehr, ihn zu irgendetwas zu befragen. Also die waren bedient. Die waren wirklich bedient. Sie wagten es sich nicht mehr, ihn zu irgendetwas zu befragen. An einer anderen Stelle ist die Geschichte auch überliefert. Und dann kommt direkt nach dem Kapitel, bei Matthäus oder Markus, kommt, als die Pharisäer sahen, dass die Sadduzäer mit Jesus fertig waren, kamen sie und haben die nächsten Fragen gestellt. Das war genauso kläglich. Ja, die haben dann andere Fragen gestellt und sind dann in gleicher Weise gescheitert. Und ich finde es schön, wie Jesus das hier sagt. Es ist ein Gott der Lebenden. Unser Gott ist ein Gott der Lebenden. Er spricht von denen, die schon gestorben sind, als die, die leben. Er ist der Gott von Abraham. Es ist er auch heute noch. Und es ist so schön. Bis hier habe ich jetzt mal viel über die Auferstehungskraft gesprochen. Und zwar über die Auferstehung von Toten. Also es war jemand tot, ist lebendig geworden. Der Glaube aber an die Auferstehungskraft ist für mich eben der Glaube an diesen Schöpfergott. Wir haben zwar noch nicht Pfingsten, wo wir dann drüber sprechen, wo Gott uns diese Kraft auch verheißen hat, den Heiligen Geist als Vorgeschmack auf das Zukünftige, auf das, was vor uns liegt. Und ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich für mich greifen kann. Ich versuche es für mich zu verstehen. Ich versuche es für mich auch wirklich zu nehmen, aber der Gedanke daran, dass Gott mir diese Kraft, von der wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, mir zugesagt hat und dir zugesagt hat. Ich nehme jetzt mal nur mich, dass er mir diese Kraft zugesagt hat. Da wird es mir fast schon kalt. Weil wenn Gott sagt, hey, du darfst mit mir gehen und dann, wenn du mit mir gehst, Benny, dann habe ich für dich eine Aufgabe. Und die Aufgabe mach bitte in dieser Kraft. Dann ist es für mich beschämend, was ich in meinem Leben bisher rausgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht. Aber wenn Gott uns seinen Geist gibt, wenn er uns als Erbe Zugriff auf die gesamte Herrlichkeit Gottes gibt, und das ist zum Beispiel auch, ich finde in diesem Beispiel der beiden Söhne, der eine bleibt zu Hause, der andere geht weg, der eine verprasst das Geld und der andere kriegt es nicht mal auf die Reihe, nur 5 Minuten für sich zu feiern. Und eigentlich ist es von beiden kläglich. Aber was passiert? Gott kommt mit seiner ganzen Liebe und er nimmt den Sohn wieder an und er sagt aber zu dem anderen, alles, was meines ist auch, das ist das Verständnis von einem Erben, der da ist, der das Erbe nicht erst antritt, wenn er tot ist, sondern während er noch lebt. Ja? Der Erbe kann auf alles zugreifen, was dem Vater gehört. Und ich möchte euch mal ein paar Zusagen sagen. Die kamen übrigens, ohne dass ihr das wusstet, die ihr heute Morgen mitgebetet habt, kamen diese Zusagen heute Morgen, ganz viele davon im Gebet. Was ihr bindet auf Erden, das wird gebunden sein. Wem ihr die Sünden vergebt auf Erden, dem werden sie vergeben sein. Ihr werdet auf dieser Erde Größeres tun als ich. Und ich könnte diese ganze Liste jetzt fortführen, der Verheißungen, die Jesus seiner Gemeinde, seinen Kindern gibt. Ich finde das beschämend, wenn ich das auf mich projiziere und überlege, was habe ich daraus gemacht. Aber die Frage, die ich uns heute stellen möchte, hat nichts damit zu tun, was ich bisher hingekriegt habe oder nicht, sondern mit der Frage, sollte Gott uns den Heiligen Geist und die Kraft Gottes als Vorgeschmack für unser Leben hier auf der Erde gegeben haben, damit wir dem nur nachrennen und versuchen, das irgendwie zu finden? Oder ist die Auferstehungskraft wirklich etwas für unseren Alltag? Ist die Auferstehungskraft für heute? Ist sie für jetzt? Wofür und für wann? Wann brauchen wir die Kraft, Menschen zu heilen? Wann wäre die Zeit dafür? Jetzt? Wann brauchen wir die Kraft, Tote lebendig zu machen? Wann brauchen wir die Kraft, diese Wunderkräfte, die Gott gegeben hat, auch durch seinen Geist, wann brauchen wir die Kraft, das einzusetzen? Immer. Und vor allem brauchen wir sie jetzt oder brauchen wir sie dann mal in der Ewigkeit? Das war für mich so die Frage, ist diese Kraft Gottes, die er uns zugesprochen hat, ist die für heute oder ist die für die Zeit in der Ewigkeit? Und dann habe ich mir nochmal kurz vor Augen geführt und überlegt, wie wird es denn in der Ewigkeit sein? Keine Finsternis, kein Zähneklappern, kein Weinen, kein Schmerz, keine Sorge. Halt mal, wenn ich einen Vorgeschmack bekomme, wenn ich eine Anzahlung bekomme der Kraft Gottes für mein Leben, dann doch nicht für die Ewigkeit. Oder? Würde das Sinn machen? Für mich würde das keinen Sinn machen. Ja? Probier dich mal ein bisschen aus. Du wirst es irgendwann in der Ewigkeit brauchen. Nein, wenn Gott alles wiederhergestellt hat, brauchst du mich gar nicht mehr. Aber er will, dass wir heute im Hier und Jetzt mit dieser Kraft Gottes leben. Er will, dass wir heute Zeichen und Wunder erleben. Er will, dass wir heute erleben, wie Kranke gesund und Tote lebendig werden. Wie Gefangene frei werden, wie Unterdrückte wieder aufatmen können, wie Menschen in Not versorgt werden. Wann ist die Zeit dafür, wenn nicht jetzt? Und deswegen lade ich uns ein, dieser Kraft Gottes nachzugehen, danach zu eifern und zu sagen, ich möchte verstehen, wie Gott ist und wie ich mit ihm und dieser Kraft umgehen kann. Und wichtig ist, also, ich kann dir jetzt hier kein Patent geben, weder für dich noch für mich, weil in der Beziehung geht Gott mit dir Wege und nicht jeder erlebt die gleichen Dinge. Nicht jeder von uns wird der Wunderheiler sein, der alle gesund macht. Nicht jeder von uns wird der sein, der die Toten auferweckt. Aber Gott hat es in uns hineingelegt. Sigi, wo bist du denn? Bist du da? Sigi kam am Freitagmorgens zum Gebet. Hat gesagt, gestern war ich bei einem Seminar, da war einer dabei, der hat einen Toten auferweckt. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, ja, sagt er, hat er eine Gegenfrage gesagt, und hat gesagt, wie oft hast du denn schon dafür gebetet, dass ein Toter lebendig wird? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ich habe bestimmt 100 Mal für Tote gebetet, die nicht lebendig geworden sind. Also, wen braucht es, dass er ein Gebet spricht? Es braucht dich und mich. Wer braucht den Mut, im Glauben aufzustehen? Den brauchst du und ich. Aber ich möchte uns herausfordern, diesen Mut zu suchen. Ich möchte uns, weil wir, wenn wir auf die Bibel schauen und auf den Gott, der uns geschaffen hat, auf den Vater, der uns zum Erben einsetzt, der auf alles Zugriff hat, wenn ich auf den schaue, dann kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Wenn ich auf mich schaue, dann glaube ich nicht, dass ich etwas bewirken kann. Aber wenn ich auf den schaue, der es kann, und der es getan hat, wieder und wieder, dann habe ich Hoffnung. Tun muss ich es trotzdem selber. Darf ich euch ermutigen, es zu tun? Darf ich euch einladen, die Gelegenheiten zu suchen? Die Kraft Gottes greifbar und erlebbar zu machen? Wenn du nicht mit deinem Kollegen über den Glauben sprichst, dann kannst du dich nur darauf verlassen, dass es nach Feierabend jemand anders macht. Wenn du nicht das Herz hast, mit deinem Nachbar, der krank ist, ein Gebet zu sprechen, dann kannst du nur darauf hoffen, dass er jemand anders trifft, der mit ihm ein Gebet spricht. Wenn jemand das Leben sucht und nur den Tod kennt und du hast das Leben, dann kannst du ihm davon erzählen oder was weitergeben oder darauf hoffen, dass es jemand anders tut. Es ist so schön leise jetzt. Ich wäre jetzt auch ganz leise, wenn ich nicht predigen würde. Ganz, ganz leise. Weil, und ich möchte uns jetzt, ich muss jetzt noch schon die Kurve kriegen, damit ihr euch nicht ins Gewissen geredet fühlt. Ja? Wenn Gott euch ins Gewissen reden möchte, heute Morgen soll er es tun, ich möchte es nicht tun, weil ich sitze im gleichen Boot. Versteht ihr das? Ich möchte euch nicht ins Gewissen reden, wo ich mir selber ins Gewissen rede. Ich kann vor den Spiegel stehen und die Predigt nochmal halten und dann halte ich sie zu dem, der sie hören muss. Ja? Aber wenn Gott heute Morgen dich anspricht und dich ermutigt, im Glauben aufzustehen, das ist ein Lied, ein altes, das liebe ich so sehr. Jetzt ist es Zeit, im Glauben aufzustehen. Kennt ihr das? Ja, das ist mir gestern Abend, nachdem ich die Predigt abgeschlossen hatte, habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit, Benni, jetzt ist es Zeit, im Glauben aufzustehen. Voller Vertrauen auf dich. Meine Augen werden Wunder sehen. Durch den, der allmächtig ist. Nicht durch mich. Aber er möchte es mit mir machen. Amen.